Stimmung von Karfreitag. Karfreitag, ein Tag des Herrn. Karfreitag ist ein Tag des Herrn. Bibelkundige unter uns kommt der Begriff Tag des Herrn wahrscheinlich bekannt vor. Ein Begriff aus dem Alten Testament. Die Israeliten, das Volk Israel, hat unter dem Begriff Tag des Herrn ein Eingreifen von Gott verstanden. In den allermeisten Fällen aber im positiven Sinn, zugunsten von ihnen. Ein Eingreifen von Gott, dass er sie aus der Hand von ihren Feinden rettet. Ein Eingreifen von Gott, wo er Feinde ringsum Israel besiegen und über sie Gericht haltet. So tun es auch Propheten im Alten Testament ankündigen, aber nicht nur. Sie verkünden ein Gericht über Heidenvölker, eben ein solcher Tag vom Herr. Sie machen aber genauso deutlich, dass ein Tag des Herrn über Israel und Juda selber wird hineinkommen. Israel und Juda selber wird treffen. Ein Nordreich und das Südreich, das damals schon geteilt war. Gott wird kommen zum Gericht wegen ihrer Boshaftigkeit. Es trifft das Volk Israel selber. Beim Prophet Zephania in Kapitel 1, die Verse 14 bis 18, tönt das etwa so. Wenn der Herr den Tag ankündigt, wo über Juda und Israel wird hineinbrechen. Nahe ist der große Tag des Herrn. Er ist nahe und sehr rasch kommt er herbei. Horch, der Tag des Herrn, bitter, schreit dort auf der Held. Ein Tag des Zornes ist dieser Tag, ein Tag der Angst und der Bedrängnis, ein Tag des Ruins und der Zerstörung, ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels, ein Tag des Schofarschalls und des Alarmblasens, gegen die festen Städte und gegen die hohen Zinnen. Da will ich die Menschen ängstigen, dass sie herumtappen wie die Blinden, denn am Herrn haben sie sich versündigt. Darum soll ihr Blut hingeschüttet werden wie Staub und ihr Fleisch wie Mist. Weder ihr Silber noch ihr Gold wird sie retten können am Tag des Zorns des Herrn. Und durch das Feuer seines Eifers soll das ganze Land verzehrt werden. Denn eine Vernichtung, einen plötzlichen Untergang, wird er allen Bewohnern des Landes bereiten. Ein Tag des Herrn. Der Tag des Herrn ist ein Tag vom Zorn Gottes, wo dann sichtbar wird, an dem Tag, wenn Gott eingreift, zum Ungunsten von seinem Volk. Und nicht umsonst heißt es in Hebräer 10, Vers 31, schrecklich ist, das in die Hände vom lebendigen Gott zu fallen. Wenn man nicht bereit ist dafür, wenn man nicht parat ist, um Gott zu begegnen, dann eben nichts anderes zu fürchten als Gottes Zorn. Und Propheten wie der Joel und der Amos beschreiben weiter, wie so ein Tag des Herrn aussieht, wenn der Zorn Gottes Israel und Juda treffen wird. Und eingetroffen ist das, was angekündigt ist mit der Eroberung vom Nordreich durch das Weltreich Assyrien, damals im Jahr 722 vor Christus. Ist eingetroffen, was ist angekündigt worden. Das Gericht bricht über das Nordreich hinein, über Israel. Und dann 586 vor Christus trifft es Juda und Jerusalem, wird erobert und zerstört durch das Weltreich Babylonien. Diese Ereignisse werfen aber auch einen grossen Schatten voraus auf zukünftige Tag des Herrn. und geben uns eine Vorstellung davon, wie so ein Tag aussieht. Und Offenbarung beschreibt uns auch in Bildern, wie das aussieht, wenn Gott 7 Zornschalen über die Welt wird ausgießen, wenn 7 Posaunen erklingen. Und beide Beschreibungen im Alten Testament, sowohl was eingetroffen ist, als auch was ausstehend ist für das Endgericht dieser Welt, und Offenbarung mit den 7 Zornschalen, wenn 7 Posaunen erklingen, geben uns eine Vorstellung davon, eine leise Ahnung, was Jesus Christus muss getragen haben, als er dort am Kreuz hängt und der Zorn Gottes über ihn hineinbricht. Ein Tag des Herrn, wo Jesus aushaltet. Er hat es getragen. Er hat eine bittere Kelch, die bis an den Rand gefüllt war, mit Gottes Zorn ausgetrunken und über sich gegangen. Und in dem Moment, wo der Zorn Gottes über Jesus hineinbricht, ist es finster. Und es ist besser für uns, dass wir nicht sehen, wie das der Zorn Gottes dort aussieht. 3 Stunden lang ist es finster, wo das passiert. Darum ist Karfreitag ein Tag, an dem Macht der Finsternis und ihre Werke, ihre Blüten im vollen Ausmaß sichtbar werden. Als Jesus im Garten Gethsemane gefangen genommen wird, sagt er zu denen, die ihn gefangen nehmen: Als ich täglich bei euch im Tempel war, habt ihr die Hände nicht gegen mich ausgestreckt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Sie wird sichtbar an dem Tag. Lukas 22, Vers 53. Jesus wird der Boshaftigkeit der Menschen ausgeliefert. Und schon nur in ein paar wenigen Stunden, an Karfreitag, eigentlich angefangen, gestern zu oben, Gründonnerstag, wo Jesus mit seinen Jüngern, also dann denken wir daran, Jesus mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane gegangen ist. Dort fängt es an. Und bis er stirbt am Kreuz, um etwa 3 am Nachmittag, am Karfreitag, wird das volle Ausmaß von menschlicher Boshaftigkeit sichtbar. Und Jesus liefert sich dem aus. Und wir wollen uns das heute ein bisschen vor Augen führen. Menschliche Boshaftigkeit, die Jesus Christus aushaltet. Weil das ist das, was wir uns vor Augen führen können. Im Gegensatz zum Zorn Gottes, der dann in völliger Dunkelheit geschieht. Und dafür habe ich 4 Szenen aus dem gesamten Karfreitag. Und wir werden den Text lesen und uns ein paar Gedanken dazu machen. Und uns vergegenwärtigen, was hat Jesus Christus erträgt. 4 Szenen. Die erste Szene ist Petrus und Judas, 2 Ausgänge. Zweite Szene ist ein Schienprozess, hat Jesus erlebt, nach dem Motto Hauptsache aus dem Weg. Dritte Szene, Scheinheiligkeit der Schriftgelehrten. Und die vierte Szene ist eben die Finsternis da am Kreuz und der Tod Jesu. Kommen wir zu der ersten Szene. Petrus und Judas, 2 Menschen haben das gleiche Problem, aber nehmen 2 unterschiedliche Ausgänge. Und lese da zuerst den Text, der Petrus betrifft, wo er Jesus verleugnet, aus Lukas, Kapitel 22, ab Vers 54. Es geschieht, nachdem Jesus ist gefangen genommen worden im Garten Gethsemane. Nachdem sie ihn nun festgenommen hatten, führten sie ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohepriesters. Petrus aber folgte von Ferne. Da sie aber mitten im Hof ein Feuer angezündet hatten und beisammen saßen, setzte sich Petrus mitten unter sie. Es sah ihn aber eine Magd beim Feuer sitzen, schaute ihn an und sprach: Auch dieser war mit ihm. Er aber verleugnete ihn und sprach: Frau, ich kenne ihn nicht. Und bald danach sah ihn ein anderer und sprach: du bist auch einer von ihnen. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin's nicht. Und nach einer Weile, von ungefähr einer Stunde, bekräftigte es ein anderer und sprach, wahrhaftig, der war auch mit ihm, denn er ist ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und sogleich, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr, also Jesus, wandte sich um und sah Petrus an. Da erinnerte sich Petrus an das Wort des Herrn, das er zu ihm gesprochen hatte. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Petrus, wo Jesus dreimal verleugnet. Und seine Reaktion darauf, nachdem Jesus ihn sogar noch angeschaut hat, Augenkontakt. Er ging hinaus und weinte bitterlich. Der Judas, ich lese dazu den Text aus Matthäus 27, die Verse 3 bis 5, hat sich auch versündigt am Herr. Und wir lesen, was gemerkt. Und ich bin auch davon überzeugt, wo Petrus in die Augen von Jesus sieht, wird ihm schlagartig bewusst, was er gemacht hat. Es wird ihm vor Augen geführt. Beide haben das gleiche Übel und trotzdem nehmen beide einen anderen Ausgang. Beiden wird es bewusst und beide nehmen jeden unterschiedlichen Ausgang. Die Frage ist, welchen Ausgang nimmst du, wenn du vom gleichen Übel betroffen bist, das sich Sünde nennt? Bist du derjenige, der sich erinnert an das Wort des Herrn, an das dahier? Bist du derjenige, der sich daran erinnert, wie sich Gott selber in seinem Wort vorstellt und sagt, mein geliebter Kind, bin ich nicht der Gott, der gnädig ist, barmherzig ist, geduldig ist und von grosser Güte ist? Erinnerst du dich an das Wort, das heisst, wer zu mir kommt, der wird dich nicht rausstoßen? Wie Jesus das zu seinen Jüngern sagt. Erinnerst du dich an dieses Wort in 1. Johannes 1, Vers 9, wo heißt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, das, was dir bewusst wird, in dem Moment, wo du etwas gemacht hast, so ist er, also Gott, Jesus, treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Kommt dir das in Sinn, wenn du an das Wort des Herrn gedenkst? Kommt dir in Sinn, dass Gott ein demütiges Herz, ein zerbrochener Geist gern hat? Aus dem Bußpsalm 51. Und kommt dir in Sinn, dass weil du sündigst, sogar noch, nachdem du dich Kind Gottes darfst nennen, Jesus genau für das auf die Erde gekommen ist? Genau für das, für deine Sünde, die du gemacht hast, bevor du Jesus Christus als den Herr und Erlöser anerkannt hast. Und bevor du dich Kind Gottes genannt hast. Für deine Sünde, die du leider Gottes immer noch tust, obwohl du dich Kind Gottes nennst. Für alles Vergangene, Gegenwärtige und alles Zukünftige ist Jesus Christus gekommen. Und er zahlt am Kreuz. Genau wegen dem, genau wegen dir, kommt dir das in den Sinn, wenn du gesündigt hast und an das Wort des Herrn gedenkst. Kommt dir auch in den Sinn, dass wenn du gesündigt hast, es wird dir bewusst, oder der Heilige Geist tut das in dir aufzeigen, dass es die beste Option ist, wo du hast, eigentlich genau dorthin zu rennen ans Kreuz, wo Jesus genau für das gezahlt hat, und dass du ihn sogar mit dem ehrst, wenn du dorthin kommst ans Kreuz. Also du ehrst ihn nicht, indem du sündigst, aber du ehrst Jesus Christus damit, wenn du gesündigt hast und dahin kommst zum Kreuz. Und dann nimmst du das Geschenk, das Jesus Christus da vollbracht hat, an für dich. Immer wieder aufs Neue. Und es ehrt ihn, es ehrt Jesus, weil er genau für das ist gekommen. Bist du also wie ein Petrus, der sich an das Wort vom Herr erinnert? Oder bist du wie ein Judas und laufst davon? Und laufst davon und probierst es selber irgendwie zu korrigieren? Selber wieder gerade zu biegen? Und Erfahrung vom Judas zeigt schon, dass es eigentlich nichts bringt. Es führt in den Tod. Wenn man Sünde probiert, selber zu bereinigen oder sogar irgendwie unter den Teppich zu kehren, bringt nichts. Besser ist es, du kommst zum Kreuz. Für das ist Jesus Christus gekommen. Für alles Vergangene, Gegenwärtige und Zukünftige, was du noch tust, wo du dich am Herr versündigst. Hanget Jesus Christus dort. Ist gehanget. Kommen wir mal zu der zweiten Szene. Scheinprozess. Hauptsache aus dem Weg. Das war das Motto von der ganzen Priesterschaft, von der ganzen Schriftgelehrten, vom Hohepriester. Und wir lesen dazu einen Text aus Matthäus 26, Vers 57 bis 67. Die aber Jesus festgenommen hatten, führten ihn ab zu dem Hohepriester Kaiaphas, wo die Schriftgelehrten und die Ältesten versammelt waren. Petrus aber folgte ihnen von Ferne bis zum Hof des Hohepriesters und ging hinein und setzte sich zu den Dienern, um den Ausgang der Sache zu sehen. Aber die obersten Priester und die Ältesten und der ganze Hohe Rat suchten ein falsches Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu töten. Aber sie fanden keines, und obgleich viele falsche Zeugen herzukamen, fanden sie doch keines. Zuletzt aber kamen zwei falsche Zeugen und sprachen: Dieser hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes zerstören und ihn in 3 Tagen aufbauen. Und der Hohepriester stand auf und sprach zu ihm: Antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich aussagen? Jesus aber schwieg. Und der Hohepriester begann und sprach zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus spricht zu ihm: Du sagst es. Überdies sage ich euch, künftig werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Da zerriss der Hohepriester seine Kleider und sprach: Er hat gelästert. Was brauchen wir weitere Zeugen? Siehe nun, habt ihr seine Lästerungen gehört? Was meint ihr? Sie antworteten und sprachen: Er ist des Todes schuldig. Da spuckten sie ihm ins Angesicht und schlugen ihm mit Fäusten. Andere gaben ihm Backenstreiche und sprachen: Christus, weissage uns, wer ist's, der dich geschlagen hat? Schon nur in diesen paar Versen kommt so eine Boshaftigkeit über. Eine menschliche Boshaftigkeit, wo Jesus da erträgt. Ein Scheinprozess wird Jesus gemacht. Es ist nach Mitternacht, am Freitagmorgen, nach dem grünen Donnerstag, nach Mitternacht, und er wird im Palast vom Hohepriester geführt und verhört. Dabei ist es eigentlich gar nicht zulässig gewesen, zumindest in der Nacht einen Prozess zu machen. Illegal. Es sind keine Gerichtsverhandlungen nach Sonnenuntergang möglich. Haben nicht dafür durchgeführt werden. Und Sonnenuntergang zu dieser Zeit hat geheißen, wenn man 3 Sterne am Himmelszelt sieht. Das ist bei ihnen Sonnenuntergang. Und es ist weit nach Mitternacht, finster, Nacht. Also eigentlich ist die ganze Gerichtsverhandlung, die dort anfängt, illegal. Aber sie machen es trotzdem. Und Jesus lässt das über sich ergehen. Ein Scheinprozess. Hauptsache, Jesus kommt aus dem Weg. Er stört die Schriftgelehrten, er stört den Hohepriester, er stört die Ältesten vom Volk Israel. Und was machen sie, um Jesus aus dem Weg zu räumen? Sie haben eigentlich gar keine Beweise. Falsche Zeugen treten auf. Da wird betrogen, was es Zeugs haltet. Jesus wird verleumdet, Rufmord begangen, er wird verspottet und verhöhnt. Da wird Ungerechtigkeit gefördert, statt eigentlich, was das Ziel von einem Gerichtsprozess ist, Gerechtigkeit zu walten. Eine ganze menschliche Brutalität wird damit die ganzen Folterungen zutage befördert. Das ist eigentlich nichts Neues, was wir heute in der Zeitung lesen, was gewisse Staaten machen, hat es damals schon gegeben, im Römischen Reich. Damals schon gegeben, im Volk Israel. Mit den Ältesten und Hohepriester vom Volk. Eine Brutalität, wo Jesus über sich lässt gehen. Und wenig später, nachdem die Hohepriester eigentlich mit falschen Zeugen zum Schluss gekommen sind, er ist es todesschuldig, können sie ihn doch nicht umbringen. Sondern für das braucht es noch ein Ja vom Statthalter. Und darum führen sie ihn zu Pilatus. Pontius Pilatus wird er geführt. Und von Pilatus, wo er das Gleiche macht, ihn fragt, Jesus gibt aber herzlich wenig zur Antwort, ist sich der Sache nicht so sicher, was soll ich jetzt mit Jesus machen? Er findet eigentlich nichts an ihm. Und trotzdem kommen da die Juden und ihn anklagen. Und er tut ihn einen Rang weiter hoch schicken zum Herodes. Und auch der Herodes kann keine Schuld an ihm finden. Das wird in diesem Text deutlich, wenn ihr sie mal lesen. Pilatus und Herodes, beide sagen klar, sie finden keine Schuld an ihm. Und trotzdem, beide treiben ihren Spott mit ihm. Herodes hat sogar, er hat sich gefreut, Jesus endlich mal zu sehen. Er hat das Wunder mit ihm miterleben. Er treibt seinen Spott mit ihm. Aber beide, Pilatus und der Herodes, tun sich dem Hohen Rat beugen. Was sagen sie? Sie sorgen nicht für Gerechtigkeit. Nicht einmal der römische Staat hat für Gerechtigkeit gesorgt. Sondern beide haben Angst um ihre Macht und beugen sich wegen dem im Rat vom Volk. Auch nichts Neues. Was heute passiert, hat es damals schon gegeben. Menschliche Boshaftigkeit, Ungerechtigkeit, die gefördert wird. Spannend ist auch, dass Lukas berichtet, in Kapitel 23, Vers 12, dass zwei Finde, Pilatus und der Herodes, sind Spinnenfeind gewesen. Und an dem Tag, wo sie Jesus hin und her schicken, werden sie Freunde. Haben sie Freundschaft geschlossen. Am selben Tag schlossen Pilatus und Herodes Freundschaft miteinander, denn zuvor waren sie einander Feind gewesen. Und in Johannes 18, Vers 40 lesen wir Folgendes. Nachdem Jesus wieder von Herodes zu Pilatus geschickt worden ist und Pilatus dann gesagt hat, hey, ich kann nichts an ihm finden, aber wenn er sagt, er soll sterben, dann überlasse ich ihn euch. Und es war aber ein Brauch vom anstehenden Fest, vom Passafest, dass ein Gefangener freigelassen wird. Und was verlangt die Volksmenge? Da sind mittlerweile noch mehr dazugekommen und werden aufgestachelt. Gegen Jesus Aussage zu erheben, wir sollen ihn kreuzigen. Und Pilatus fragt sie dann, ja, aber es ist die Tradition, einen Gefangenen freizulassen, weil er wollt ihr? Und das Volk sagt Barabbas. Barabbas. Wir wollen nicht Jesus freilassen, was auch eine Option gewesen wäre, sondern Barabbas. Ungerechtigkeit hoch 10 und dazu Tage. Ein verurteilter Mörder, der Barabbas, wird freigelassen und ein zu Unrecht verurteilter mit falschen Zeugen, wo mehrmals betont wird, Pilatus und Herodes keine Schuld an ihm können finden, der soll verurteilt werden. Und jeder schaut zu, wie Ungerechtigkeit geschieht. Und Jesus lässt das über sich gehen. Scheinprozess. Eigentlich war alles illegal gewesen. Die Stunde vom Hohen Rat, die Stunde bei Pilatus. und die Stunde vor Herodes hätte gar nicht so sollen und können stattfinden, wenn es nach Recht zu und her gegangen wäre. Dritte Szene, die Scheinheiligkeit der Schriftgelehrten. Ich lese dazu aus Johannes Kapitel 18, die Verse 28 bis und mit 40, wo eben der Jesus vor Pilatus ist. Und mein Augenmerk gilt da eigentlich der erste Verse schon. Es heißt dort, sie führten nun Jesus von Kaiaphas in das Prätorium, also dort, wo Pilatus ist. Es war aber noch früh, es ist immer noch Freitagmorgen, wahrscheinlich noch ein bisschen dunkel, und sie selbst betraten das Prätorium nicht, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passa essen konnten. Das ist eben die Scheinheiligkeit. Da ging Pilatus zu ihnen hinaus und fragte: Was für eine Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Wäre er kein Übeltäter, so hätten wir ihn nicht ausgeliefert. Da sprach Pilatus zu ihnen: So nehmt ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Die Juden nun sprachen zu ihm: Wir dürfen niemanden töten, damit Jesu Wort erfüllt würde, das er sagte, als er andeutete, durch welchen Tod er sterben sollte. Nun ging Pilatus wieder ins Prätorium hinein und rief Jesus und fragte ihn: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete ihm: Redest du das von dir selbst aus oder haben es dir andere von mir gesagt? Pilatus antwortete: Bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die obersten Priester haben dich mir ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm: So bist du also ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus spricht zu ihm: Was ist Wahrheit? Nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und sprach zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch am Passafest einen freigebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden freigebe? Da schrien sie wieder alle und sprachen: Nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Mörder. Scheinheiligkeit von den Schriftgelehrten. Freitagmorgen, dunkel, vor dem Passafest. Sie wollen ja Jesus aus dem Weg räumen, können aber nicht selber ein Todesurteil sprechen. Und sie bringen ihn zu Pilatus. Und die Scheinheiligkeit, wir haben es gelesen, sie selber wollen nicht das Prätorium betreten. Römisches Herrschaftsgebiet, Palast, Rathaus sozusagen, wo der Pilatus ist. Sonst würde sie unrein werden. Merkt ihr? Völlige äußerliche Scheinheiligkeit. Hauptsache sie können das Fest feiern. Hauptsache sie sehen höchst religiös aus, halten sich an alles. Aber der Kern missachten sie völlig. Missachten sie völlig. Und sie lassen der Ungerechtigkeit ihren Lauf. Menschliche Boshaftigkeit. Sie sind selber involviert und lassen ihren Lauf. Und wir merken da, sie waren der äußerlichen Gesetzlichkeit. Hauptsache, ich halte mich daran an die Gebote, die Gott mal aufgestellt hat, Jahrtausende zuvor im Alten Testament. Und noch viel mehr eigen kreierte. Aber das bringt alles nichts, wenn man den Erlöser, Jesus Christus, so verwirft, wie sie es dort machen. Der bringt alle Gesetzlichkeit rein gar nicht. Eine Gesetzlichkeit ohne Jesus, das Leben im Mittelpunkt, ist eine reine Äußerlichkeit, die nichts bringt, wo man den Sinn und Kern nicht verstanden hat, auch vom Gesetz nicht. Paulus führt aus, dass das Gesetz wo was soll machen? Uns einen Spiegel vorheben, dass wir unsere Unreinheiten sehen und dahin kommen, zum Kreuz. Und hier, sie probieren das Gesetz irgendwie zu halten und schaffen es doch nicht. Und sie verwerfen denjenigen, den sie von dem erlösen sollten. Sie waren äußere Scheinheiligkeiten, äußere Gesetzlichkeiten, äußere Religiosität. Und man kann natürlich sehr viele Thesen aufstellen. Wie sieht heute eine Scheinheiligkeit aus? Wie sieht heute eine moderne Gesetzlichkeit aus? Auch unter Christen gibt es eine Gesetzlichkeit. Nämlich solche, die einen Haufen Gesetze aufstellen und sagen, hier innen steht es ja geschrieben, aber der Kern vom Gesetz missachten. Und der Kern vom Gesetz ist Jesus Christus. Sie probieren irgendetwas zu machen, um Jesus zu gefallen und verwerfen ihn somit. Statt dass sie Jesus Christus annehmen, wo das Gesetz für sie erfüllt hat. Und aus dem heraus ein Leben anfangen, lernen, leben, wie eine Frucht, die wächst. Wir sind gerade im Kolosserbrief dran. Wie eine Frucht, die wächst, wo Gott wohlgefällig ist. Also zuerst kommt Erlösung und dann kommt ein Weg mit und vor Gott, mit und vor Jesus Christus. Und wer die Bibel genau liest, der merkt, dass die 10 Gebote zum Beispiel auch genau mit dieser Intention gegeben worden sind. Zuerst ist Erlösung da gewesen und dann kommen Gesetze und nicht umgekehrt. Und was machen die Schriftgelehrten? Sie drüllen das genau um. Und somit verwerfen sie ihre Erlöser. Sie waren nur eine äußerliche Scheinheiligkeit, die ihnen selber am Ende nichts bringt, außer Verderben. Also schon nur an diesen paar Szenen, ein paar Stunden an einem Freitag, haben wir gesehen, menschliche Boshaftigkeit. Und man könnte noch viel mehr Stichwörter aufführen, wenn man sich darüber Gedanken macht, was alles zutage befördert wird an menschlicher Bosheit, wo Jesus Christus erlebt. Und die Frage ist, die wir uns heute auch stellen, wenn wir daran denken, an Karfreitag, was Jesus Christus erlebt hat, ist, warum eigentlich? Warum lässt Jesus Christus das über sich ergehen? Wir haben dazu drei Punkte. Der erste ist, es ist Gottes Wille genau so gewesen. Gott hat es genauso wollen, dass Jesus Christus an Weihnachten geboren wird. Er hat genauso wollen, dass er die ganze menschliche Boshaftigkeit erlebt, über ihn geschieht. Er hat es genauso wollen, dass dann obendrauf noch der Zorn Gottes am Kreuz über ihn gegossen wird, in 3 Stunden Finsternis. Warum das? Warum ist das Gottes Wille gewesen? Weil er dich so sehr liebt. Dass du das nicht musst ertragen. Besonders nicht den Zorn Gottes. Das hat Gott wollen für dich übernehmen. Wegen deiner Boshaftigkeit. Ich glaube, du kannst es selber vor Augen führen, wie deine eigene Boshaftigkeit aussieht. Es ist nicht viel anders, als die wir gelesen haben. Und Gottes Wille war, dass Jesus das durchlebt, durchschreitet, um uns genau von dem zu erlösen. Das ist der zweite Punkt. In Hebräer 12 heisst, Jesus hat all das können erleiden, weil er gewusst hat, was nachher kommt. Und die Freude, die nachher kommt. Und was ist die Freude, die nachher kommt? Natürlich die Auferstehung. Und mit der Auferstehung wird ein neues Leben möglich. Und es bedeutet auch, dass alle, die an Jesus Christus glauben, haben ein neues Leben, wo neue Früchte mit sich bringt. Ohne Jesus sind wir fast dazu verdonnert. Wir können gar nicht anders wie Boshaftigkeit ausleben. Ein Werk von der Finsternis, wo man der Finsternis macht, darum passiert das alles in der Nacht. in einem neuen Leben, das Jesus Christus schenkt. Die Freude, die nachher kommt, ist, dass du mit Jesus Christus gestorben bist, deine Boshaftigkeit, Werk von der Finsternis, gestorben bei Jesus Christus am Kreuz. Und du auferstehst zu einem neuen Leben mit neuen Früchten. Epheser 5, Vers 8 bis 9 drückt das so aus. Denn ihr wart einst in der Finsternis, ohne Jesus, ohne Gott am Leben. Jesus verworfen. Und ihr habt Werk von der Finsternis da. Sämtliche Bosheit, was das menschliche Herz zu Tage befördert. Jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Ein neues Leben mit neuen Frucht. Und wie sieht die Frucht aus? Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Also genau das Gegenteil von menschlicher Bosheit. Wird möglich durch das neue Leben mit Jesus Christus. Dann wächst eine neue Frucht. Aus einem neuen Herz, das Jesus schenkt. Du bist nicht dazu verdammt, Boshaftigkeit zu tun, sondern es wird möglich, immer mehr möglich, die Frucht wachset, Frucht von der Gerechtigkeit zu tun, Frucht vom Licht, so wie Jesus eigentlich selber gelebt hat. Das ist Freude, die nachher kommt. Aber zuerst muss alles absterben. Zuerst muss alles absterben. Und Jesus nimmt das auf sich, an deiner Stelle. Dass all das Alte abstirbt, der alte Adam, wie Paulus es ausdrückt. Alte Mensch. Und du auferstehst 3 Tage später, so wahr Jesus Christus auferstanden ist, zu einem neuen Leben, wo jetzt hier in der Weltzeit schon anfängt, mit neuen Früchten. Es soll sichtbar werden. Und der dritte Punkt ist, warum Jesus all das über sich lässt ergehen. Ich glaube, wir alle da innen erleben immer wieder menschliche Bosheit. Sogar von denen, die man am meisten lieb hat, erfahrt man menschliche Bosheit. Es ist immer noch eine Wurzel in uns innen. Und Jesus Christus erlebt all das, die ganze Bandbreite von menschlicher Bosheit, damit er erstens dich kann verstehen und zweitens dir kann helfen in dieser Situation. Hebräer 4 drückt das aus. Jesus weiß, um was es geht in deinem Leben und wie es aussieht. Er hat es selber auf sich genommen, damit er dir, wenn du ihn um Hilfe bittest, kann zur Hilfe kommen. Hebräer 4. Und dann der letzte Punkt, der vierte Punkt, vierte Szene natürlich. Nach all der menschlichen Boshaftigkeit kommt noch das Schwerste obendrauf. Das, was sich kein Mensch kann vertragen. Der Zorn Gottes. Und dann lese ich dazu aus Lukas, Kapitel 23, Abvers 44 bis 47. Die letzte Stunde von Jesus. Es war aber um die 6. Stunde und eine Finsternis kam über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Das heißt von 12 bis um 3 am Mittag. Und die Sonne wurde verfinstert und der Vorhang im Tempel riss mitten in zwei. Das ist auch eine Freude, die mit dem kommt. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was geschah, pries er Gott und sprach, wahrlich, dieser Mensch war gerecht. Jesus hängt am Kreuz, sämtliche Bandbreite von menschlicher Bosheit durchlebt vorher und dann trinkt er noch den bitteren Kelch, bis an den Rand gefüllt mit Gottes Zorn. In Finsternis gehüllt, 3 Stunden lang erträgt er das. Und wie eben der Zorn aussieht, das sollen unsere Texte aus dem Alten Testament, aus der Offenbarung nur erahnen. Das Licht von dieser Welt, das Licht ausgelöscht. Und in dieser Stimmung, mit dem Tod von Jesus, das Licht von der Welt ausgelöscht. Möchte ich euch gehen in den Karfreitag. Das ist die Stimmung von Karfreitag. Nicht als Finsternis, nicht als menschliche Bosheit, nicht als ein Zorn Gottes, wo Jesus Christus erträgt, an deiner und meiner Stelle. Weil er dich so sehr erlebt hat. Und ich möchte ein Lied einspielen, ich muss nochmal die Gedanken kreisen, rund um den Karfreitag. Und die Gedanken, die ich mit euch geteilt habe, die Gedanken, die das selber gekommen sind. Und in dem Liedtext heißt es Folgendes. Es war noch nie so dunkel, nie so kalt. Ein Kreuz auf einem Hügel. Starres Schweigen, Hohn und Spott. Die Liebe stirbt an Gleichmut und Gewalt und flüstert leise Worte. Warum bist du fort, mein Gott? Du stirbst an satter Überheblichkeit, an tausend schalen Träumen einer selbstgerechten Welt. Du stirbst an stolzer Gottvergessenheit, an selbsterdachten Zielen, falschen Wegen ungezählt. Das sind die ersten zwei Strophen von dem Lied. Und nach dem Lied singen wir zusammen das Bekenntnis. An meiner Stelle hast du das Lied auf dich genommen. Und dann feiern wir zusammen ein Abendmahl und schmecken förmlich, was Jesus Christus wollte.